Wie wirkt die Vineyard Flow Season 2025 auf dich?
Es ist uns tatsächlich gut gelungen, was uns ausmacht, darzustellen. Und das bedeutet für mich, wenn ich Gott anbeten möchte und es hat keine barmherzige Auswirkung, dann frage ich mich, wie viel ist meine Anbetung wert?
Viele von den Menschen, die ich im Stream hatte, sind nicht als abgeklärte Experten gekommen, sondern als Menschen, die mit Themen und Situationen ringen.
Und das auszuhalten, dass manche Antworten nicht so einfach sind, dass da Spannungsfelder sein können, das ist eine Kunst.
Willkommen bei Vineyard Flow, dem Vineyard-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir fragen, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich?
Und heute blicken wir zurück auf die Folgen des Jahres 2025. Ich bin Christian Reschke und heute im Stream mit Völke Wagner aus Köln, die den Flow als Redakteurin von Anfang an begleitet und jede Folge gehört hat. Völke ist Teil des Vineyard-Dach-Leitungsteams, führt mit ihrem Mann Jörn die Vineyard Köln und verantwortet Vineyard Empowerment. Yeah! Wir fragen heute, 14 Folgen Vineyard Flow, was ist hängen geblieben, was hat überrascht und was trägt weiter? Hallo Völke!
Hallo Christian, schön hier zu sein.
Völke, bevor wir starten, interessiert mich, was deine Welt gerade bewegt. Welche Fragen stellst du dir aktuell?
Ich würde es mit dem großen J.R.R. Tolkien sagen, die Welt ist im Wandel. Und auch meine private Welt ist gerade im Wandel. Wir bereiten gerade einen Umzug vor. Und das ist für uns fünf, also wir sind ein sehr bunter, neurodivergenter Haushalt. Das ist gerade eine ganz große emotionale Baustelle, Großbaustelle im Äußerlichen und im Innerlichen. Und dazu eben eine Welt, von der ich empfinde, dass sie im Wandel ist. Also es gibt ganz viele Fragen in mir, also Fragen, die ich auch vor Gott stelle. Genau.
Wir fragen jetzt 14 Folgen Vineyard Flow. Was ist hängen geblieben? Was hat überrascht? Und was trägt weiter? Ich erinnere mich noch, Anfang diesen Jahres habe ich mir die Frage gestellt, wie können wir Vineyard eigentlich nach außen darstellen und auch nach innen darstellen, so dass es wirklich verstanden wird, worum es uns geht. Wir sind ein Gemüse im großen Topf der Gemeinden, der Kirche von Jesus, aber wir sind eben ein ganz bestimmtes Gemüse und wir haben eine wichtige Aufgabe. Und mir lag so am Herzen, dass wir Vineyard, aber auch, dass Menschen um uns herum neu verstehen, welchen Geschmack haben wir eigentlich, welches Gemüse sind wir. Bin damals mit dir ins Gespräch gegangen, habe gesagt, Völke, Podcast, wie sieht's aus? Dann hast du überlegt, du hast dich beredet mit anderen Leuten und ich habe mich beredet und hin und her. Und dann war die erste Folge da, die Folge Anbetung. Dann kam die Folge Gemeinde, dann kam die Folge Momentum. Dann kam die Folge Vineyard, wie politisch bist du? Dann kam Liebe, Annahme, Vergebung. Dann kam die jungen Wilden fördern. Dann eine englische Folge, The Mystery of Worship. Dann Hilfe, meine Bibel lebt, Teil 1. Dann Gottes neue Welt im Werden, Teil 1. Dann die Anbetungswerte live von der Worship Fusion in Schwäbisch Hall. Dann Hilfe, meine Bibel lebt, Teil 2. Dann Gottes neue Welt im Werden, Teil 2. Dann Kompass statt Karte, die Jesus-Gravitation neu entdecken. Und die letzte Folge 14, entspannt, natürlich, übernatürlich leben. Wow, und heute blicken wir zurück. Du hast jede Folge gehört. Wie wirkt die Vineyard Flow Season 2025 auf dich, wenn du zurückschaust?
Also wenn ich zurückschaue, denke ich, es ist uns tatsächlich gut gelungen, Vineyard, was uns ausmacht, darzustellen. Ich bin total happy, dass wir mit Anbetung eingestiegen sind, weil vielleicht sprechen wir irgendwann mal über das Vineyard-Männchen. Für manche ist das ein Begriff und triggert etwas. Aber ein Bein, auf dem dieses Vineyard-Männchen steht, ist Anbetung. Und deshalb bin ich total dankbar, dass wir mehrfach über Anbetung gesprochen haben, weil es einer unserer Kernwerte ist, das, was uns wirklich ausmacht. Die Vineyard ist eine Anbetungsbewegung. Das ist das eine. Und was mich auch sehr freut, wenn ich in die Liste unserer Flow-Folgen schaue, ist, dass wir das zweite Vineyard-Männchen-Bein auch immer wieder, jetzt vielleicht nicht explizit, aber dass es sich doch immer wieder durchzieht in verschiedenen Folgen. Und das ist nämlich die Barmherzigkeit. Auf einem Bein kann man nicht stehen, man kann nicht auf der Anbetung stehen bleiben, das ist eine Überbewertung. Dann sind wir so gottzentriert und gleichzeitig sagt Gott, hey, okay, Kopf bei mir, aber die Füße auf dem Boden. Und deshalb diesen, ich glaube, es ist uns gut gelungen, diesen Zweiklang aus Anbetung, den Wert der Anbetung und der Barmherzigkeit, die letztendlich ja Gottes Herz bewegt. Das war für mich so die Essenz, wenn ich zurückblicke auf diese 14 Folgen, die bisher gelaufen sind.
Barmherzigkeit und Anbetung, super wichtige Stichworte für uns in Vineyard, wo wir barmherzig leben. Beten wir im Grunde auch Gott an, ja, weil Gott selbst uns sich selbst als barmherziger Gott offenbart hat. Und wir sind mutig dann in einer Welt, die nicht von Barmherzigkeit gekennzeichnet ist, das eben auszuleben. Und das ist im Grunde unsere Anbetung.
Genau, Jesus sagt ja, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Und wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir, sein Leben ist gekennzeichnet von barmherziger Hingabe an die Menschen. Das heißt, er zeigt uns, Gott ist barmherzig. Und das bedeutet für mich, wenn ich Gott anbeten möchte und es hat keine barmherzige Auswirkung, dann frage ich mich, wie viel ist meine Anbetung wert, wenn sie nicht mich und mein Wesen verändert. Also das klingt jetzt total hart und das klingt total verurteilend, aber ich glaube, das ist einfach so unser Vineyard-Denken. Hingabe zu Gott äußert sich automatisch in unserem Lebensstil. Also je näher ich Jesus komme, je mehr ich Gott Vater kennenlernen möchte, je mehr ich dem Wirken des Heiligen Geistes in mir Raum geben möchte, und das sind ja alles Facetten von Anbetung, desto mehr wird das Auswirkungen auf mein Leben haben. Und Konsequenzen, ganz praktische Konsequenzen.
Barmherzigkeit ist vielleicht die Kernoffenbarung des Vaters durch Jesus, kann man das so sagen?
Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass Barmherzigkeit, also Liebe, die sich verschenkt, die sich bedingungslos verschenkt, das ist für mich auch Barmherzigkeit, die nicht hinschaut, hat jemand es verdient oder nicht. Und ich glaube schon, dass das Herz Gottes ist. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er hingegeben hat. So, auch Jesus, der sagt, es gibt keine größere Liebe, als sein Leben hinzugeben. So, ne? Deshalb, ich glaube schon, dass Barmherzigkeit der Kern des Evangeliums ist. Ich lege mein Leben für dich hin. Ich gebe mich für dich hin. Und du hast es nicht verdient. Aber ich bestimme, dass ich mein Leben für dich hingebe. Das finde ich total stark. Das finde ich. Ein hingegebenes Herz, ein hingegebenes Leben in der Anbetung. Und das ist ja mehr als schöne Lieder singen. Also es ist schön, Gott mit Liedern zu ehren. Es ist schön, gemeinsam dazustehen als Jesus-Nachfolger, als sein Leib. So, also ich mag dieses Bild des Leibes, weil es ausdrückt, wir gehören zusammen. Und wir funktionieren nur gut, wenn wir zusammenstehen. Also zusammenzustehen als sein Leib und wirklich zum Ausdruck zu bringen, wie wertvoll er ist, wie gütig er ist, wie gut er ist, wie sehr wir ihn ehren wollen und wie heilig er ist und so. Das finde ich total schön. Aber die Herausforderung ist es da nicht verklärt, stehen zu bleiben, sondern zu sagen, wir haben auch einen Auftrag. So, und das mag ich. Ich mag diesen Zweiklang, den die Vineyard da ganz bewusst sucht zu leben. Dieses einerseits wirklich in die Intimität zu Gott zu gehen und andererseits zu sagen, hey, was bedeutet das jetzt praktisch in meinem Alltag? Und das ist, finde ich, auch gut herausgekommen in den Folgen. Immer und immer und immer wieder. Auch dieses Ringen darum. Ne, dieses Ringen darum, was bedeutet das denn praktisch, wenn ich Jesus nachfolgen möchte? Was bedeutet es, wenn ich ihn ernst nehmen möchte?
Super cool. Ich denke gerade, das wäre nochmal eine Folge für 2026, Barmherzigkeit, da wirklich tiefer reinzugehen. Ja. Du hast ein anderes Stichwort genannt, Ringen. Und das ist auch, was ich sagen würde. Viele von den Menschen, die ich im Stream hatte, sind nicht als abgeklärte Experten gekommen, sondern als Menschen, die mit Themen und Situationen ringen und versuchen, Land zu gewinnen bei den jeweiligen Themen und nicht alle Antworten fertig haben, aber sich in einer Bewegung befinden auf Jesus hin.
Ja, ich finde, Matt hat es in der Folge Kompass statt Karte, hat er das gut gesagt. Und das schätze ich total. Matthias Bühmann, der ist Theologe. Und für mich einer der klügsten Köpfe, die ich kenne. Also ich schätze ihn so sehr. Er hat es zum Ausdruck gebracht, dass Demut etwas sein muss, was uns prägt. Und dieses Bewusstsein von, wir erkennen alles immer nur, der Schwab würde sagen, Stückles weiß. Also alles immer nur in Häppchen. Deshalb ist, glaube ich, Ringen ein wichtiger Faktor in der Jesus-Nachfolge. Neugierig zu bleiben, demütig zu bleiben, offen zu bleiben. Und ich meine auch wirklich hoffnungsvoll neugierig. In der Erwartung, dass Gott sich zeigt und offenbart. Und ich bin mir so bewusst dessen, weißt du, ich habe heute vielleicht ein Standing und denke, in 10 Jahren kann es sein, dass ich das ein bisschen anders sehe. Und das ist okay. Und bei manchen Punkten habe ich jetzt schon ein anderes Bild als vor 10 Jahren.
Und gleichzeitig eine der größten Herausforderungen momentan, weil man das Gefühl hat, Leute möchten die Welt schwarz-weiß malen.
Ja. Ja, und das ist so ein Spannungsfeld. Also ich glaube, dieses Informationszeitalter, in dem wir leben, ist eine irre Herausforderung für uns. Weil ich glaube, dass viele Menschen Informationszeitalter damit also verwechseln, Informationen zu senden, anstatt einzuholen. Und ich meine, wir sitzen ja auch hier mit unseren Mikros und machen einen Podcast und hauen raus. Aber jeder Hiopai hat mittlerweile einen Podcast und sendet und wir hauen alle raus. Und wie oft lese ich darf doch wohl meine Meinung sagen und so. Und das und dabei wird wirklich in Absolutismen gesendet. Und das ist, glaube ich, irre, irre schwierig. Und gleichzeitig viele Unsicherheiten. Wir im Westen, wir sind es einfach auch nicht mehr gewohnt, mit so Unsicherheiten konfrontiert zu sein. Na? Also der Rest der Welt hat schon immer gebrannt, aber wir haben es uns leisten können, wegzugucken. Und plötzlich kommen die Brände näher und es betrifft uns und wir suchen die leichten Antworten. Und das auszuhalten, dass manche Antworten nicht so einfach sind, dass da Spannungsfelder sein können, das ist eine Kunst. Und ich glaube, wir dürfen lernen, mit dieser Kunst, also in dieser Kunst voranzukommen. Meister der Kunst des Spannungsbogens zu werden.
Vielleicht ja. Könnte man sagen, nur wenn wir als Jesus-Nachfolger bereit sind, die Spannung zu halten, im Ringen zu bleiben, in der Bewegung zu bleiben, sind wir berührbar und verständlich für Außenstehende?
Ja, ich glaube, dass Jesus uns das ja vorgemacht hat. Also ich meine, wer hat denn mehr Spannung ausgehalten als Jesus? Weißt du, der die Herrlichkeit Gottes einerseits kannte und dann mit so viel Schmerz und Leid konfrontiert war. So. Also wenn das nicht ein Spannungsbogen ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn das nicht ein Spannungsfeld ist, ne, dann weiß ich auch nicht. Und ich glaube, es ist unsere Herausforderung als Christen, wirklich zu sagen, ich lasse mich darauf ein. Ich lasse mich darauf ein, mich in diesem Spannungsfeld zu bewegen, in das Jesus mich hineinholt. Er lädt mich ja dazu ein, in seinen Fußstapfen zu laufen. Und das heißt, er lädt mich auch dazu ein, auszuhalten, dass manches noch nicht jetzt aufgelöst werden kann. Ja. So. Und ich glaube, dass wir da Hoffnungsträger sein dürfen. So.
Also uns als angekommene Reisende zu verstehen?
Angekommene Reisende, das finde ich ein sehr spannendes Bild. Ja. Ja, weil letztendlich das Ziel ja in uns ist. Weißt du, es ist nicht die Sehnsucht außen, im Außen, sondern was wir ja transportieren ist, derjenige, der meine Sehnsüchte befriedigt, ist in mir. Derjenige, der meinen Ängsten begegnet, ist in mir. Und das schafft eine andere Voraussetzung, mich auf die Reise zu begeben.
Das Ziel hat uns ergriffen und setzt uns in Bewegung auf das Ziel hin.
Ja, da sind wir bei Anfang und Ende.
Sehr schön.
Wow, wir sind voll philosophisch heute hier.
Okay, ich, ja. Wir berühren mal wieder die Erde, würde ich sagen.
Das ist etwas, was ich schon auch stark finde an unserem Podcast. Es ist oft eine philosophische Ebene tatsächlich. Also da ist eine Tiefe, da ist ein, wie du sagtest, ein Ringen und trotzdem ein Hereinholen in unsere Alltäglichkeiten. Und das finde ich, zeichnet die letzten 14 Folgen schon auch aus. Na, also, dass es beim oberflächlichen Geplänkel bleibt, sondern zu sagen, hey, komm, lass uns da mal tiefer buddeln. Lass uns mal, die Schätze liegen ja oft tief unter der Erde vergraben, um metaphorisch zu sprechen. Und das finde ich schon gut.
Ja. Wann hattest du das Gefühl, bei welcher Folge oder in welchem Moment jetzt trifft Vineyard Flow wirklich den Nerv unserer Zeit? Genau darüber muss jetzt geredet werden.
Ich hatte das tatsächlich bei der Kompass-Stadtkarte-Folge. Ey, ich würde gerne eine kleine Anekdote erzählen, um das Ganze ein bisschen zu verdeutlichen. Ich war vor einiger Zeit, vor 2-3 Wochen war ich krank und super erkältet und habe beschlossen, ich fahre nicht in den Gottesdienst. Hatte Gott sei Dank jemand anders, der die Predigt übernommen hat und so. Und meine beiden Töchter, kurzer Einwurf an diejenigen, die mich nicht so gut kennen. Ich habe 3 Kinder, Sohn 13, Tochter 8 und jüngste Tochter noch 2. Und meine beiden Töchter haben beschlossen, okay, da wird jetzt gebetet. Und sie kamen beide zu mir und legen mir beide ihre Hände auf. Und die jüngste betete, Heiliger Geist, komm und mache Mama gesund. Und die mittlere betete, im Namen Jesu, Krankheit verschwinde. Und daraus ergab sich ein theologisches Streitgespräch zwischen meinen Töchtern, weil jede befand, Moment mal, so muss gebetet werden. Die eine sagte, man muss den Heiligen Geist bitten. Und die andere sagte, nein, man muss der Krankheit befehlen. Und es kam fast zu Handgreiflichkeiten. Backpfeifen wurden angedroht. Und da war ein irrer theologischer Streit, der zwischen diesen beiden Kindern entbrannt war, während ich da saß und mir der Schnodder lief und ich nur dachte, ich will eigentlich ins Bett. Und als ich diese Folge Kompass statt Karte jetzt vor kurzem nochmal gehört habe, musste ich an diese Situation denken. Und wir haben es ja gerade schon angesprochen, wir leben in einer Zeit, in der jeder Recht haben möchte, in der es nur noch schwarz oder weiß gibt, in der es entweder oder gibt und in der sich Parteien bilden, in der Menschen auseinander driften. Und ich glaube, dass es diese Zeit schon zu Jesu Zeiten gab. Ich glaube, dass er schon mit diesen Herausforderungen konfrontiert war. Und dennoch glaube ich, dass genau diese Folge hochaktuell ist. Also das ist eine meiner Lieblingsfolgen und Spoiler-Alert oder Disclaimer, es ist tatsächlich auch unsere Bestseller-Folge. So, ne? Also das ist die Folge, wo Zuhörer am meisten darauf zurückgegriffen haben und die am meisten heruntergeladen wurde, weil ich glaube, dass sie den Nerv der Zeit trifft. Irgendwie gibt es da etwas in uns, was die absolute Wahrheit ergreifen möchte. Also ich meine, wenn 2 Kids mit 2 und 8 sich schon so theologisch streiten, Jesus an seinem Tisch Zeloten und Zöllner hatte, und es da bestimmt auch hoch hergegangen ist, da gibt es etwas in uns, was die absolute Wahrheit ergreifen möchte. Und Jesus sagt, ich bin doch der Weg, ich bin doch die Wahrheit und ich bin das Leben. Und dieser Fokus, dass wir als Christen uns nicht in irgendwelchen Nebenschauplätzen in Kämpfe hineinziehen lassen, in Feindbilder hineinziehen lassen, sondern sagen, wir suchen die Wahrheit, wir schauen alle auf Jesus. Lass uns doch da in der Spannung bleiben. Ich glaube, das trifft den wunden Punkt unserer Zeit gerade schon.
Welche Rückmeldungen oder Reaktionen haben dich besonders gefreut oder auch überrascht?
Also erstens, ich fand es total nett. Wir haben einmal den Podcast etwas später an dem Montag, also er erscheint ja immer montags, etwas später hochgeladen. Und ich habe mich total gefreut, dass da eine Nachricht reinkam mit, gibt's heute keinen Podcast? Ich gedacht habe, oh yes, da wartet jemand drauf. Also es hat mich gefreut, wirklich wahrzunehmen, dass Leute das gerne hören. Ich würde mir aber an der Stelle auch tatsächlich noch mehr Rückmeldungen wünschen. Also deshalb an euch Zuhörer, schickt uns doch gerne Feedback. Also wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback an flow@vineyard-dach.net schickt, wenn ihr sagt, ich möchte einen klassischen Zuhörerbrief, Leserbrief aufsetzen. Ihr könnt uns Kommentare hinterlassen, ihr könnt uns verlinken. Wir freuen uns sehr über euer Feedback. Wir freuen uns darüber, dass ihr sagt, hey, das ist super gelaufen. Vielleicht auch, das hätte ich mir anders gewünscht. Aber ich glaube, an der Stelle können wir auch sagen, wir würden uns auch freuen, wenn ihr sagt, das wünsche ich mir noch. Könntet ihr mal darüber reden?
Absolut. Ja. Und wenn eure Fragen oder Kommentare richtig gut sind, dann würden wir die auch vorlesen und auch hier im Flow live besprechen.
Ganz genau.
Also ich schließe mich Völker an, macht euch die Mühe, kontaktiert uns und dann seid ihr vielleicht live dabei.
Yes.
Hast du mal gedacht, oh, da sprechen wir ein Thema an oder wir sprechen über was, das man auch schnell falsch verstehen könnte?
Ja, ich glaube, ein kontroverses Thema können die Bibelfolgen sein. Also unser Umgang mit der Bibel. Das ist eine Herausforderung. Also Matt hat ja auch gesagt, die Bibel ist auslegungsbedürftig. Das ist schon zum Beispiel schon so ein Satz, da sind mir schon direkt Leute eingefallen, die sagen würden, auf gar keinen Fall. Die Bibel ist total selbsterklärend. Es ist schon mutig, so einen Satz rauszuhauen, aber das ist unser Vineyard-Verständnis, ne? Und die Folgen mit der Bibel, die können, glaube ich, schon auch so ein bisschen für den einen oder anderen eine Herausforderung sein. Also ne, wie gehe ich mit der Bibel um? Wie lese ich sie? Nehme ich sie wörtlich? Wann nehme ich sie wörtlich, wann nicht und so?
Das Vineyard-Bibelverständnis, Völke, fass es mal aus deiner Perspektive für uns in wenigen Sätzen zusammen.
Hey, das ist echt schwierig zu sagen, das Vineyard-Bibelverständnis, weil wir haben echt eine Breite. Also ich glaube, das ist eben genau das, was uns als Bewegung ausmacht. Wir haben eine recht große Breite dessen. Ich würde sagen, wir können uns darauf einigen zu sagen, dass die Bibel eine Autorität für uns ist. Dass wir Gottes Handschrift darin sehen, dass es das Buch ist, das Gottes Geschichte mit den Menschen zeigt, dass es das Buch ist, das auf Gott zeigt, ohne Gott zu sein. Das ist immer so ein bisschen diese Herausforderung. Gott lässt sich ja nicht zwischen zwei Buchdeckeln packen. Also das würde Gott ja total limitieren. Also wenn ich glaube, dass Gott diese Welt sich ausgedacht hat mit all ihren Komplexitäten und Co., kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott sagt, ja, ich mache es mir jetzt gemütlich zwischen zwei Buchdeckeln. Also ich fasse es mal für mich zusammen. Für mich ist die Bibel eine Autorität. Ich nehme sie ernst in meinem Leben. Und gleichzeitig weiß ich, dass es immer nur stecknadelgroße Momentumaufnahmen sind, die mir nicht Gottes gesamtes Bild darstellen können. Ich meine, das Johannesevangelium endet damit, dass da steht, es hätte noch so viel mehr erzählt werden können. Da gab es noch so viel mehr, was wir in diesen Jahren mit Jesus erlebt haben, aber das würde den Rahmen sprengen. Und ich finde, das allein zeigt schon, Gott sprengt den Rahmen Also es ist irgendwie so ein Guide. Und es gibt einfach auch, weißt du, in meiner Bibel, ich habe es jetzt leider nicht zur Hand, aber in meiner Bibel sind ganz viele Post-its drin. Und auf ganz vielen Post-its steht, was soll der Käse? Ich habe von Dennis Bitterly, den ich sehr schätze, gelernt, Gott die Frage zu stellen, was soll der Käse? Weißt du, da lese ich eine Bibelstelle und denke, WTF, was ist das denn bitte? Und ich klebe mir da rein, was soll der Käse? In der Erwartung, dass Gott mir irgendwann mal diesen Käse erklärt oder schmackhaft macht. Und ich hatte letztens so einen Moment, ich habe vor Monaten so ein Post-it reingeklebt in eine Bibelstelle und hatte letzte Woche so einen Moment, da ist in einem Nebensatz ist jemand auf diese Bibelstelle eingegangen und hat dazu was gesagt und es war für mich so ein Kronleuchter-Moment. Na, wo ich gedacht habe, oh, ey, so schmeckt mir der Käse. Wow. Aber wenn ich diese Bibelstelle wortwörtlich gelesen hätte, genauso wie sie, also wie sie einfach nur dasteht, weißt du, so matter of factly rausgehauen, bam, 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 dann hätte das was mit meinem Herzen gemacht. Aber zu sagen, Gott, erklär dich mir doch. Was soll das? Wie kann ich das verstehen? Wie soll ich das verstehen? Und manchmal kommt es Monate später durch den Halbsatz eines anderen und ich denke, oh, wow, crazy. Und plötzlich wird es greifbar für mich. Ist das cool?
Super schön. Mir war es sehr wichtig, diese Hilfe, meine Bibel lebt, Folgen zu machen. Eine kommt noch mit Matthias Bühlmann in 2026. Und ich habe den Titel schon so gewählt, so ein bisschen ähnlich wie das, was du beschreibst. Hilfe, aber sie lebt. Und genauso könnte man auch sagen, hey, juhu, meine Bibel lebt. Wäre ja auch blöd, wenn sie tot wäre. Mein Gefühl ist, dass viele von den Kämpfen, die wir in der christlichen Szene erleben, auch Bibelkämpfe sind. Und es geht dann eigentlich gar nicht um wirkliche Inhalte, sondern es geht im Grunde darum, was ist die Bibel für uns und auch, wie legen wir sie aus, wie darf sie gelesen werden. Und ich finde es total belastend und total schade, weil ja wirklich Jesus uns verbindet und hatte da auch in der Vineyard-Bewegung immer wieder das Gefühl, Menschen sind verwirrt und sagen, ja, wie ist es denn nun? Wo stehe ich auf der richtigen Seite? Interpretiere ich hier richtig? Lese ich es richtig? Wie soll denn mein Ansatz sein? Und dann eben von dir zu hören, hey, da ist ein breites Spektrum und es geht vor allen Dingen drum, erstmal die Bibel überhaupt zu lesen, sie zur Hand zu nehmen, sich auseinanderzusetzen und zu sagen, hey, das ist eine Autorität, aber ich muss damit wieder ins Ringen gehen. Und das ist kein Jesus-Automatismus, dass ich die Bibel aufschlage und dann kommt einfach was total Gutes und Erbauliches raus. Ich muss damit arbeiten und ich muss mir Gedanken machen.
Ich glaube, die Herausforderung ist eben auch, sie nicht als Regelwerk zu verstehen. Wenn ich mit Menschen konfrontiert bin, die die Bibel sehr, sehr wörtlich und ernst nehmen, und damit meine ich mit so einer Art von Regelwerkanspruch, dann könnte man ja dazu tendieren zu sagen, okay, eine Armlänge Abstand bitte, das möchte ich nicht. Was ich aber da raushöre, ist der Anspruch, ich nehme es ernst, ich möchte Gott ernst nehmen. Ich möchte seine Heiligkeit ernst nehmen. Ich möchte wirklich, wirklich Gott auch verstehen. Und das macht wiederum mein Herz weicher. Ich glaube, wenn wir mit barmherzigen und weichen Herzen aufeinander zugehen, können wir dann auch unterschiedliche Schlüsse, die wir ziehen, vielleicht aus der gleichen Bibelstelle, viel besser aushalten, wenn wir dem anderen nicht absprechen, dass er Jesus nicht ernst nimmt. Wenn wir sagen, der andere nimmt Gott genauso ernst wie ich, steht aber vielleicht an einem anderen Punkt. Ich glaube, da bin ich an diesem Punkt, wo Jesus sagt, urteilt nicht, auf dass ihr nicht verurteilt werdet. Ne? Und gleichzeitig, wie du es gerade sagtest, ey, mach dich überhaupt mal auf den Weg, die Bibel zu lesen. Und eben auch zu sagen, ich lasse manchmal Fragen stehen, anstatt mir die billige, einfache Antwort zu erlauben, zu sagen, ich stelle die Käsefrage in den Raum und halt's aus, dass sie vielleicht nicht beantwortet wird. Aber struggle mit der Bibel, ja, It's real.
It's real.
Ja.
Welche Stimme oder Perspektive würdest du in 2026 gern nochmal vertiefen?
Hatten wir ja schon drüber gesprochen, die Barmherzigkeitsperspektive. Da würde ich gerne nochmal darauf eingehen. Es klang ja immer wieder an, es klang bei Christian Zacke so ein bisschen an, ne, wenn wir über Politisches sprechen. Das klang bei den Reich Gottes, Gottes neue Welt im Werden Folgen an, dass wir Barmherzigkeit nicht einfach ausklammern können, dass es nicht einfach nur um so ein Jesus, jenseits zentriertes Leben geht, sondern wirklich zu schauen, wie Gottes Gerechtigkeit im Hier und Jetzt erlebbar wird. Dann würde ich gerne vielleicht auch nochmal dieses Thema Hoffnung, Hoffnungsspender sein. Also wir haben im Januar haben wir ein Arbeitstreffen, das Staff-Meeting in München, wo Verantwortliche aus verschiedenen Vineyard-Bereichen zusammenkommen und unser Motto ist Lust auf Zukunft. Und da kannst du dir denken, in diesen Zeiten, aber sagen, hey, auch in herausfordernden, schwierigen Zeiten Lust auf Zukunft zu haben. Darüber nachzudenken, darüber zu sprechen. Was macht denn Lust auf Zukunft? Weißt du, da bin ich bei Luther, dem nachgesagt wird, dass er gesagt hat, wenn Jesus morgen wiederkommt, dann pflanze ich heute halt ein Apfelbäumchen. So, das ist eine coole Perspektive. Da würde ich gern drüber sprechen. Aber Christian, ich würde gerne die Frage auch an dich zurückgeben. Ganz frech übernehme ich jetzt hier. Was war denn dein Highlight in diesen 14 Folgen? Oder kannst du mir 1 bis 3 Highlights nennen, wenn du sagst, 1 ist zu wenig?
Also, jetzt erwischst du mich natürlich auf dem falschen Fuß. Ich glaube, was mich beeindruckt hat, war der Podcast mit Martin Bühlmann, Liebe, Annahme, Vergebung bis zum Horizont. Ich kenne Martin seit
500 Jahren.
Ja, wirklich lange. Und er ist wirklich ein toller Redner und inspirierender Mensch. Aber dann nochmal so 1,5 Stunden mit ihm zu sitzen, zu spüren, wie er die Liebe Jesu ein- und ausatmet beim Sprechen und wie er aus einer Tiefe spricht und nicht nur aus dem Kopf, nicht nur Überzeugungen, die er irgendwo formuliert hat in theologischen Statements, sondern wie es wirklich sein ganzes Leben Jesus spricht. Hat mich echt berührt. Während er gesprochen hat, floss bei mir die eine oder andere Träne, weil ich einfach dachte, das berührt mich gerade, was er sagt. Das ist total real und es ist ganz, ganz nahe. Ja. Hilfe, meine Bibel lebt. Mit Ralf Miro und Deborah Dittmar habe ich ja 2 Folgen gemacht. Deborah Dittmar hat mich echt umgehauen. Die kannte ich vorher gar nicht. Und sie hat einfach eine Fröhlichkeit, mit der sie über staubige Themen reden kann, die einfach so erquickend ist. Ja? Also ja. Es ist interessant, ihr zuzuhören. Sie lacht total viel. Sie hat eine Dynamik. Und sie bringt eben auch, wenn ich das so sagen darf, eine weibliche theologische Perspektive mit rein. So, das ist eher so zwischen den Zeilen, aber für mich ganz klar hörbar, sehr beziehungsorientiert, sehr nahe, aber auch mit einer großen Klarheit, die jetzt aber einen nicht erdrückt. Sie hat so eine Gabe, wie dass einem so ein bisschen die Augen aufgehen.
Ja.
Das hat mir total Spaß gemacht mit ihr und das ist auch eine meiner Lieblingsfolgen. Und dann Gottes neue Welt im Werden, 2 Folgen mit Michael Gutenberger, dem Vater von Deborah Dittmar, witzigerweise. da wird es auch noch eine 3. Folge geben nächstes Jahr, das Reich Gottes. Und es ist ja wirklich die Kernbotschaft von Jesus, das Reich Gottes, Gottes neue Welt bricht herein, ist am Anbrechen, hat begonnen, wird kommen. Und das ist ja wirklich zentral auch für die Vineyard-Theologie, dass wir alles um diese Aussage Jesu, das Reich Gottes, die Herrschaft des Himmels bricht ein, dass wir alles darum zentrieren, wie wir Gemeinde leben, wie wir unseren Glauben leben. Und das hat mir sehr gut getan, einfach mit so einem wirklich gelernten Theologen. Und Michael Guttenberger, der ist ja wirklich ein Handwerker der Theologie. So, ne? Okay. Also da steht kein theologisches Haus schief, was er baut. So, das ist schön, den wirklich zu fragen, mit ihm ins Gespräch zu gehen. Und ich finde diese beiden Folgen, und die dritte wird bestimmt auch super, finde ich so schön, weil man wirklich einen Überblick kriegt, was meint Vineyard, wenn wir sagen, die Reich-Gottes-Theologie, die Theologie vom Hereinbrechen des Himmels, das ist für uns zentral. Was meint Vineyard damit? Da kann man diese drei Folgen hören und kriegt wirklich einen tollen Überblick. Ich glaube, das waren meine persönlichen Highlights. Ja,
ja. Ich finde das so cool, also gerade, weil du das sagst, dieses Highlight von Reich Gottes Theologie, die Welt Gottes, so die sich formt. Wir haben ja am Anfang, als wir eingestiegen sind, über die Welt ist im Wandel gesprochen. That's a fact. So, na, das ist klar, das ist wahr. Die Frage ist aber, welche Perspektive nehmen wir darin ein? Ne? Und das finde ich, habt ihr richtig cool besprochen. Ich freue mich total auf die dritte Folge. Und ich finde es so schön, das ist jetzt auch bei dir nochmal in deinen Highlights klar geworden. Also die Vineyard ist eigentlich eine Laienbewegung. Ne? Und dass wir einerseits jemanden wie Martin da haben, der selber wirklich auch tief gegraben hat, seine theologischen Erkenntnisse zu erlangen und so, ohne es zu studiert zu haben. Und dann ist da Martins Leidenschaft und Martins Weite für Menschen. Das ist etwas, was mich so abgeholt hat. Und andererseits dann aber Debo Dittmer und Michael Guttenberger und Matthias Bühlmann, die so als Theologen ich sag mal, so ein, wie du es gerade sagtest, theologisches Handwerk, so ein cooles Fundament bauen, ohne dass es verstaubt ist. Und das ist auch ein Spagat, den wir in der Bewegung gut hinkriegen. Also da gibt es kein hierarchisches Denken, sage ich mal. Also die Predigten von Martin Bühlmann sind genauso gut und wichtig wie die Predigten von Michael Guttenberger. Ne? Und das finde ich total berührend. Das finde ich so cool, dass wir diesen Mut haben.
Ja, die Stärke von der Laienbewegung ist, dass wir unbedingt Ergänzung brauchen. Es gibt keine Superstars. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam können wir es schaffen. Große Stärke der Vineyard-Bewegung in Zeiten, wo ja, man auch gern die eine starke Frau, den einen starken Mann sucht. Wir wollen es gemeinsam machen.
Ja.
Völke,
ja?
Ich schaue nach vorne mit dir einmal ins Jahr 2026 zum Schluss. Und wenn du dir drei Dinge wünschen könntest, die wir am Ende von 2026 sehen und wir stolz zurückblicken auf den Flow. Was wären die drei Dinge?
Ich würde mir wünschen, dass Menschen durch das, was sie bei uns gehört haben, inspiriert werden. Also, dass es ins Leben hineinfließt, sozusagen. Also, so ein, dass es vielleicht ein Gedanke ist, wo man sagt, hey, das möchte ich in meinem Leben vertiefen. Ich dachte zum Beispiel an die Folge über Anbetung mit Jesse. Ne? Sagen, ey, da gibt es Punkte, die möchte ich in meinem Leben vertiefen. Und das wünsche ich mir für 2026 auch, dass Menschen sagen, das hat mir geholfen in meinem Alltag. Ich wünsche mir, dass wir als Vineyard-Bewegung ein bisschen besser verstehen, wer wir sind. Also introspektiv, was macht uns aus? Und dass wir es gleichzeitig auch nach draußen demonstrieren oder präsentieren in diesem Fall vielleicht auch können, was uns ausmacht. Also das wäre jetzt vielleicht der dritte Punkt, dass wir sprachfähiger werden, was unsere Identität betrifft. Ich glaube, wir haben in diesem Jahr damit eine richtig gute Basis gelegt. und können darauf aufbauen. Ja.
Wir werden es sehen. Auf jeden Fall wird das Podcast-Jahr 2026 diverse Überraschungen für euch haben, ihr lieben Hörer und Hörerinnen. Wir sind dankbar, dass ihr dabei seid. Mein größter Wunsch für 2026, schreibt uns Mails, sprecht uns an, gebt uns Feedback, sagt uns, was euch bewegt. Dann können wir dafür sorgen, dass ihr in Bewegung geratet.
Und ich will an der Stelle, ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch dir Danke zu sagen, weil du den Podcast ja echt mega geprägt hast. Und ich weiß, wie viel Arbeit du dir damit machst. Ich weiß, wie viel Vorbereitungszeit bei dir da reingeht. Ein Feedback der Gäste, die du hattest, war, ich habe mich immer wohl gefühlt. So, und das spricht für dich als Host hier, ne, das den Leuten wirklich leicht zu machen, mit dir ins Gespräch zu kommen, immer wieder auch einzufangen, immer wieder den Fokus zurückzuholen und so. Weil das ist, Kommunikation ist nicht einfach. Aber du bist ja schon jemand, der sein kommunikatorisches Handwerk versteht, nicht nur auf technischer Ebene, sondern eben auch im Miteinander. Deshalb ein ganz, ganz großes Danke an dich.
Böke, genau. Ich wünsche dir eine ganz schöne Weihnachtszeit und ich danke dir, dass du bei mir im Flow heute zu Gast warst.
Herzlichen Dank, lieber Christian. Es hat Spaß gemacht.
Das war Vineyard Flow, der Vineyard Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir haben gefragt, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich? Wir haben zurückgeblickt auf die Folgen des Jahres 2025. Gästin war bei mir im Stream Völke Wagner aus Köln. Und allen Hörern und Hörerinnen wünsche ich noch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und bleibt im Jesus-Flow.
Hast du Fragen, Wünsche oder Feedback zum Flow? Über flow@vineyard-dach.net kannst du uns erreichen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Möchtest du den Flow unterstützen? Benutze dafür bitte PayPal unter der Adresse paypal@vineyard-dach.net.